Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Der Duden ist das Standardwerk der deutschen Sprache, wenn es um Rechtschreibung oder Aussprache geht. Aber jetzt auch, wenn es darum geht, gesellschaftliche oder vielleicht noch allgemeiner menschliche Vielfalt in der Sprache auszudrücken. 100 Expertinnen erklären im neuesten Duden 100 Begriffe. Und welche das sind, darüber sprechen wir gleich mit dem Herausgeber. Ableismus, alter weißer Mann, Gaslighting oder Klassismus, das sind nur 4 von 100 Begriffen, die im neuen Duden zu finden sind. Vielfalt, das andere Wörterbuch ist ja betitelt. 100 namhafte Autorinnen und Autoren haben darin Begriffe erklärt und herausgegeben hat all diese Wörter Sebastian Pertsch, Journalist, Autor und vieles mehr und jetzt hier bei mir im Studio. Hallo, herzlich willkommen, Herr Pertsch.
Guten Morgen.
Ich habe schon ein paar der Begriffe genannt, aber man fragt sich sofort, wie haben Sie die ausgewählt? Also was muss ein Begriff können, um in diesem Vielfaltsduden reinzukommen?
Ich glaube, das ist erstmal eine Grundsatzfrage. Was ist denn eigentlich Vielfalt und was ist Diversity? Wir haben hier Begriffe, die häufig auch synonym verwendet werden. Also Diversity wird häufig im Deutschen dann auch mit Vielfalt übersetzt und natürlich auch Diversität. Man kennt das von Biodiversität. Wenn man sich dieses Buch anguckt, Sie hatten ja gerade, bevor es losging, mal das Buch gesehen und waren verwundert, dass das so entgegenspiegelte. Und wenn man genau hinschaut, kann man sich auch so schemenhaft selbst erkennen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, dass Vielfalt uns alle berührt, auf ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Um auf die Frage zurückzukommen, wie sind die Begriffe entstanden? Vor 2 Jahren gab es mal so ein Diversity-Lexikon im Journalist, in der Fachzeitschrift des Deutschen Journalistenverbands. Da schreibe ich schon seit, 2015. Und so entstand damals ein erstes Diversity-Lexikon in ganz ähnlicher Form, wo ich auch schon mal ein paar Leute zusammengeholt habe, die über dieses Thema oder sich erstmal ein Thema selbst ausgesucht haben und sagen, ich würde ganz gerne über Gaslighting sprechen. Und in so einer ähnlichen Denkweise ist auch dieses Buch entstanden. Allerdings auch sehr, sehr unterschiedlich. Also es gab AutorInnen, die gesagt haben, ich würde ganz gerne über Bias schreiben. Ne? Die Person ist da fit und dann denke ich, ja, das passt sehr gut. Hat auch vielleicht einen persönlichen Bezug. Aber in diesen 2 Jahren, seitdem es diese Zeitschrift gab, wuchs letztendlich eine riesige Excel-Tabelle. Man macht immer Excel-Tabellen, wenn man irgendwas vorhat. Und diese Liste ist jetzt mittlerweile mehr als 1000 Begriffe lang. Das heißt, allein diese 100 Wörter, die wir hier drin haben, ich würde sogar sagen, es ist noch nicht mal repräsentativ. Es ist eine erste Auswahl, weil man natürlich immer sagen kann, warum.
Zum Reinschnuppern genau. Quasi, ja.
Wir haben zum Beispiel schwul, ne? Wir haben aber nicht lesbisch. Ne? Das wäre dann quasi für das nächste.
Da ist die Fortsetzung ja schon vorprogrammiert. Genau. Sie haben schon gesagt, Diversity ist nicht gleich Vielfalt. Damit fängt es schon an. Das stellt, sagen Sie, auch in der Einleitung. Aber das heißt ja, dass es auch gar nicht unbedingt nur um einzelne Begriffe geht, sondern es geht ja wirklich um gesamtgesellschaftliche Fragen, ne? In dem Buch. Also um welche denn?
Also das ist erstmal fein beobachtet, das sehe ich ganz genauso. Alle 100 Begriffe und wenn man noch weiter blickt, vielleicht dann auch diese 1000 Begriffe stehen natürlich für etwas. Das ist und letztendlich ist ein Begriff ja, wie soll ich sagen, es ist so eine Art Platzhalter vielleicht für ein riesiges Thema. Projektionsfläche möglicherweise, wenn wir das Thema gendern, ist ja auch ein Thema. Ne, da kriegt man gleich wieder 100 Hassmails, wenn man das Wort on air sagt. Aber trotzdem ist das ein Begriff, der für ganz viele steht. Er steht ja auch für Vielfalt. Er steht auch dafür, dass wir viele Menschen ansprechen möchten und nicht nur die Männer ansprechen möchten in unserer Sprache, sondern auch die Frauen und vor allen Dingen auch die nicht-binären Menschen. Das heißt, wir haben so einen Begriff, aber dahinter steckt immer ganz viel.
Jetzt habe ich so überlegt, dass viele dieser neuen Begriffe, wenn man sich durch das Buch blättert, sind ja für manche Menschen nicht so einfach verständlich oder sind zu kompliziert, meinetwegen Marginalisierung, das sagen sie auch in der Einleitung, oder auch Person of Color, wer jetzt kein Englisch kann, Queer. Das kann ja nicht sein, dass zeitgemäßes Sprechen eine Frage der Bildung oder des Alters auch ist. Wie kann man dem begegnen? Ist das Buch da auch ein Versuch, da eine Tür aufzumachen?
Das war tatsächlich auch mein Anliegen, weil gerade Marginalisierung ist so ein Begriff, auch viele andere Vogue und viele englischsprachige, aber auch durchaus deutschsprachige oder die sich hier auch schon eingebürgert haben, möchte man meinen, die sind, ja, also Marginalisierung ist ein super Beispiel. Ich erlebe das in vielen Diskussionen, dass immer mal wieder das Wort marginalisierte Gruppe oder so erwähnt wird. Und da fehlt mir dann immer irgendwie so eine Art Erklärung. Man wird denn oder man setzt denn immer voraus, die Leute wissen das. Und ich glaube, auch dieses Buch möchte einen Weg schaffen, Leute anzusprechen, die vielleicht überfordert sind mit Begriffen, aber auch nicht unbedingt gleich wieder zu Wikipedia greifen müssen. Was ich oftmals ziemlich schlimm finde, nicht anhand der Qualität, sondern anhand der Länge. Also wenn ich Marginalisierung auf Wikipedia aufrufe, da hat man dann irgendwie so einen 3 Kilometer langen Artikel. Den liest doch keiner. Und die Einleitung ist viel zu kurz, um im Grunde genommen diese ganze Bandbreite zu aufzuzeichnen. Und dieses Buch, das ist zumindest meine Hoffnung, versucht diese Lücke so ein bisschen zu füllen. Ein bisschen mehr, aber eben auch nicht so aus einer rein akademischen Sprache vielleicht heraus. Durchaus gibt es Themen, die da ist notwendig, dass man eine gewisse Sprachform einnimmt, wie Rassismus oder so, aber dass wir trotzdem eine Sprachform finden, die mehr Leute anspricht als den akademischen Bereich.
Und ich fand auch ganz erfrischend, dass auch immer eine gute Portion Humor manchmal auftaucht. Also beispielsweise, wenn wir mal den Artikel über das Stichwort alter weißer Mann nehmen von Benno Brockmann, der erklärt, dass es auch möglich ist, als Frau ein alter weißer Mann zu sein, sagt er, wenngleich das eher selten vorkommt. Und er sagt halt, dass die meisten alten weißen Männer, die sich diskriminiert fühlen, eben ganz nach Art alter weißer Männer auch nicht in der Lage oder gewillt sind, sich selbst zu reflektieren. Das also auch ziemlich unterhaltsam fand ich. War das vorher schon so geplant?
Also Benno Brockmann hatte damals auch vor 2 Jahren auch in dieser Journalistzeitschrift auch über diesen alten weißen Mann, aber nur ganz kurzen Text geschrieben. Und für mich war klar, das muss rein, weil ich glaube, wir berühren mit diesem Buch auch viele Themen, die letztendlich auch durch diesen klischeehaften alten weißen Mann, vielleicht auch manchmal angegriffen werden. Wir haben ja, gerade wenn wir das Thema Antidiskriminierung uns anschauen, gibt es einfach sehr, sehr viele Themen generell in der Gesellschaft, die vorgegeben sind vom Patriarchat, von diesem typischen alten weißen Mann. Und wir haben durchaus auch amüsante Texte, sind allerdings relativ wenig. Alter weißer Mann, ich glaube noch Bio-Deutscher. Das war es denn fast schon. Aber die Sprechhaltung ist trotzdem sehr angenehm.
Und dann ist es aber doch auch alles wie in einem richtigen Lexikon, sage ich mal, verlinkt. Und man kann immer auch noch ganz viel Bezüge finden, wo man, wenn man dann jetzt mal noch mehr Interesse hat, weiterlesen kann.
Genau, also klar, wir haben Quellenangaben wie in jedem Buch. Wir haben aber auch, wir haben es dann einfach Medientipps genannt, wo die Autoren selbst nochmal so 5 bis 10 Medientipps geben können. Kann mal ein Artikel sein, vielleicht auch nochmal ein Buch, kann aber auch ein Video sein. Ein paar Leute haben sogar einen Song verlinkt. Und das fand ich sehr angenehm, weil natürlich 2 Seiten, da kann man nicht alles unterbringen. Es sind ja wirklich auch schwierige Themen manchmal, das runterzubrechen. Das heißt, da muss man kanalisieren, da muss man gucken, wo setzt man Fokus. Da kann man nicht alles erzählen in 2 Seiten. Und die AutorInnen haben einfach sehr viele Tipps abgegeben und da kann man sich dann weiter informieren.
Wie sind Sie denn überhaupt an die Autorinnen und Autoren rangekommen? Weil da sind ja auch so Leute dabei, die man aus ganz anderen Zusammenhängen kennt. Ich bin stutzig geworden bei Zoe Beck, das ist ja eine bekannte Krimi-Schriftstellerin, Marina Weißband, die Grünen-Politikerin und so weiter. Oder Raul Krauthausen, den kennt man natürlich, der hat auch einen Artikel über Befriedungsverbrechen geschrieben. Mussten die Autorinnen einen Bezug, einen persönlichen zum Thema haben oder wie haben Sie die angesprochen?
Also zur ersten Frage, ich kenne sehr viele, auch der AutorInnen.
Das schadet nie beim Herausgeber.
Genau, das ist nicht verkehrt. Mir wurden auch einige als Tipps genannt und habe einfach viel gelesen, auch gerade in den letzten 2 Jahren. Und ja, Raul Krauthausen hätte natürlich vielleicht auch über Inklusion schreiben können, aber Befriedungsverbrechen ist nochmal ein sehr spezielles. Wir haben auch Inklusion, ne? Aber Raul hat sich dann für ein anderes Thema entschieden. Die zweite Frage habe ich jetzt fast schon wieder vergessen.
Naja, wie Sie die ausgewählt haben, überhaupt, ob die Personen eben persönlichen Bezug haben mussten,
genau, der
zum
persönliche
Thema.
Also nicht zwingend persönlich, aber es wäre nett. Im besten Falle ist es eine Person, die Ahnung von dem Thema hat, aber natürlich auch einen persönlichen Bezug hat oder einen akademischen Bezug. Es muss irgendwie, und ich glaube, so funktioniert das nur authentisch, dass nicht wieder der alte weiße Mann auf Twitter rumpöbelt, was jenes und welches sein soll. Das erleben wir einfach seit vielen Jahren und das ist also komplett destruktiv, sondern dass wir einfach mal von Leuten, die Ahnung haben von dem Thema und in dem Thema drin sind, egal in welcher Form, mal 2 nette Seiten geschrieben haben.
Und haben Sie denn auch die Hoffnung oder würden sich wünschen, dass Leute, die eben skeptisch gegenüber bestimmten sprachlichen Neuerungen sind, dass sie sowas auch mal in die Hand nehmen?
Also wir dürfen uns nichts vormachen, dass bestimmte Klientel schon längst zugemacht haben. Da werden wir die Leute nicht mit so einem Werk erreichen. Aber ich glaube schon, dass wir, und das ist eigentlich so meine innige Hoffnung, denn klar, der akademische Bereich, der interessiert sich vielleicht auch für dieses Buch, aber wird nichts Neues erfahren, wenn sie, ja, Marginalisierung hatten wir gerade als Thema, da gibt es ja nichts Neues. Die werden nichts Neues erfahren, werden vielleicht ein Zitat daraus nehmen, das war es dann aber auch. Die Leute, die in dem Thema drin sind, wie Inklusion, die werden auch über Inklusion nichts Neues erfahren. Die werden vielleicht über andere Themen, weil wir sehr viele Themen haben. Aber ich glaube, gerade diese dritte Zielgruppe, das ist eigentlich so meine Lieblingszielgruppe, die noch nicht abgeschlossen haben, die sich vielleicht mal so ein bisschen haben ablenken lassen von irgendwelchen, ich sag mal, Rechtskonservativen bis Rechtsextremen, die möchte ich erreichen. Und ich glaube, das schaffen wir mit dieser sehr schönen Sprechhaltung in diesem Buch.
Und ich dachte auch, das wäre eigentlich jetzt das ideale Buch für die Weihnachtsfeiertage gewesen, weil das ist ja oft auch so ein Generationending, dass eben Großeltern ihre Enkel oft nicht mehr richtig verstehen, weil die ja viel mehr nah dran sind auch an dieser Sprache. Da hätte man auch mit 2, 3 Artikeln aus dem Buch gute Gespräche führen können.
Das stimmt. Dieses Jahr war wirklich sehr herausfordernd für mich, für die AutorInnen und für den Verlag. Und es sind einfach 100 Themen, 100 Leute zu managen. Das ist ganz schön viel. Wir hätten es vielleicht eine Idee früher veröffentlichen können. Das war zeitlich tatsächlich dann nicht mehr schaffbar. Also der große Vorteil bei diesem Buch ist ja, es ist ja sehr zeitlos. Also da gibt es jetzt nichts, wo man sagt, das muss jetzt vor Weihnachten unbedingt rausgekommen sein.
Passt auch zu Ostern noch.
Das passt auch noch zu Weihnachten 2024.
Und es soll ja auch weitergehen, haben Sie gesagt.
Genau.
Sebastian Pertsch, vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank für die Einladung.
Und der Duden Vielfalt, das andere Wörterbuch, ist im Duden Verlag erschienen und kostet 28 Euro. Es geht um traditionelle Rollen und um Folklore im Prosa-Debüt der slowakischen Lyrikerin Katarina Kuzbelova. Die Haube heißt ihr erster Roman, der in einer entlegenen Dorfgesellschaft spielt, zu einer Frau führt, die nie ausbrechen konnte aus den für sie vorgesehenen archaischen Zwängen. Elina Göppert hat Katarina Kuzbelova getroffen und mit ihr über ihr Buch gesprochen.
Yeah, it was very experimental approach.
Es war ein sehr experimenteller Ansatz. Ich hatte nicht von Anfang an geplant, ein Buch oder irgendwas zu schreiben. Es hat sich ganz langsam entwickelt.
Eine Villa am großen Wannsee im Südwesten Berlins. Draußen Nebel und verschneite Landschaft. Drinnen im Wintergarten sitzt, mit Tee und Hausschuhen, Katarina Kuzbelova. Hier im Literarischen Kolloquium Berlin ist sie für 4 Wochen zu Gast. Im Herbst ist ihr erstes Prosabuch auf Deutsch erschienen. Eigentlich hat die 44-Jährige mit den langen braunen Haaren bis zu ihrem 40. Geburtstag ausschließlich Lyrik geschrieben.
Ich war in einer Phase meines Lebens, in der ich irgendwie feststeckte. Ich konnte keine Gedichte mehr schreiben. Also dachte ich, dass ich alles versuchen sollte, was mich aus dieser Situation rausbringt.
Bei einem Konzert zeitgenössischer Musik in Bratislava sieht Katarina Kuzbelova eine Frau in traditioneller Tracht. Davon inspiriert und weil sie gerne Handarbeiten macht, nimmt die slowakische Autorin über 2 Jahre regelmäßig den weiten Weg von Bratislava in die Berge, um eine traditionelle Haube anzufertigen. Am Fuße der niederen Tatra liegt das kleine Dorf Šumies. Dort ist die Tracht noch Teil der lebendigen Kultur und Ilka eine der wenigen Frauen, die sie noch herstellen können. Die fast 80-Jährige wird zu Kuzbelovas Lehrmeisterin.
Wir haben in unserer gemeinsamen Zeit viel geschwiegen, einfach nur gewerkelt und über alles Mögliche nachgedacht.
Die beiden Frauen nähen und sticken alles Unsagbare in die Hauben hinein. Nach und nach erfährt die Schülerin von Ilkas entbehrungsreichem Leben. Vom Wunsch nach Bildung, der ihr versagt wurde, ihrer fremdbestimmten Hochzeit und Ehe, dem Suizid ihres Vaters. Die Autorin erkennt die Parallelen zu ihrer eigenen Großmutter.
In diesem Buch geht es hauptsächlich um Traumata, die mit Frauen zu tun haben. Deshalb auch die Haube, weil nur Frauen sie tragen.
Textilien und Text sind miteinander verbunden. Während Katharina Kuzbelowa mit ihrer Lehrerin Ilka an der materiellen Haube arbeitet, entsteht das gleichnamige Buch.
I will start from the beginning.
Ich werde von Anfang an beginnen, einfach damit Sie wissen, wie Slowakisch klingt.
You to know how Slovak language sounds. A čo kupuješ, Božena? Môže to znieť posmešne.
Und du, Božena, was kaufst du? Man könnte da auch Spott heraushören. Božena ist eine alte Romni, rot. Du hast schon Kipferl. Božena hat einen Plastiksack voll Kipferl und stopft weitere 40 hinein. Und den Brotlaib. Konzentrierter, abwehrender Blick. Ich brauche etwas für Ilka. Dieser Laden in der kleinen Blockhütte ist meine letzte Chance.
Der Text lässt sich in kein Genre packen. Er lebt vom Rhythmus der gemeinsamen Arbeit und den persönlichen Assoziationen der Autorin, die sie in ihre detailreichen Beobachtungen webt. Dabei entsteht ein dichtes Porträt der abgelegenen slowakischen Bergregion und ihrer BewohnerInnen.
I was kind of translator also for many people from
Ich war irgendwie auch Übersetzerin für viele Menschen aus der Slowakei, aus Bratislava. Ich meine, die meisten Leute wissen nichts über diese Region, ihre Vergangenheit, all die Details.
Ausgehend von der Haube erzählt das Buch auch von Kultur und Geschichte, von gesellschaftlichen Fragen, wie der seit Jahrhunderten allgegenwärtigen Diskriminierung und Gewalt gegenüber den slowakischen Roma in der Region.
Diese Roma-Siedlungen führen zu großen Spannungen zwischen Mehrheit und Minderheit. Ich wollte mit meinen eigenen Augen sehen, was dort passiert.
Katharina Kuzbelowa war mit ihrem Projekt auf der Suche. Und die Lyrikerin hat nicht nur zu einer neuen Textform gefunden.
Ich habe festgestellt, dass wir Traumata haben, die wir einfach erben und die wir an andere Generationen weitergeben. Meine Lehrerin hat das irgendwie erkannt. Ihr Mut, dagegen zu kämpfen, gab mir Hoffnung. Und mit diesem Buch habe ich versucht, das an die Leser weiterzugeben. Ganz einfach.
Katharina Kuzbelowa war das. Elisa Göppert hat sie getroffen und ihr Roman Die Haube ist in der Originalfassung 2019 erschienen. Eva Profonsova hat das Buch aus dem Slowakischen übersetzt und es ist im Schweizer Verlag Inkpress erhältlich für 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Es gibt ja viele berühmte Fragmente in der Literatur-, Kunst- und Musikgeschichte, wenn man an Kafkas unabgeschlossenen Roman Das Schloss denkt oder den Wojciech, den Alban Berg vertont hat. Über solche unvollendeten Werke hat der österreichische Autor und Journalist Clemens Ottawa ein Buch geschrieben und Edelgard Abenstein hat es für uns gelesen. Frau Abenstein, die unvollendeten berühmte Werke, die keinen Abschluss fanden. Bücher, Bauten, Symphonien, Filme heißt das Buch. Ganz schön viel Holz. Auf einmal dachte ich, was für berühmte Werke stellt der Autor denn davor? Das Mikrofon
brauchen
wir auch noch.
Von ihm genannten, natürlich die einem sofort einfallen. Das ist Sagrada Familia von Antoni Gaudi in Barcelona. Jeder, der diese Stadt schon mal bereist hat, hat diese riesige Baustelle bis zum heutigen Tage schon mal betreten. 140 Jahre hat sie auf dem Buckel und sie hat immer noch nicht die Chance, irgendwann fertig zu werden. Dann natürlich die titelgebende Symphonie von Franz Schubert, die Unvollendete. Im Übrigen seine siebte und nicht die neunte. Das war immer so die neuralgische Zahl bei Beethoven, bei Dvorak, bei Bruckner. Erreichen sie das Ende oder erreichen sie es nicht? Und bei Schubert ist es die siebte und er hat ja auch eine neunte geschrieben. Warum hat er die siebte nicht vollendet? Das bei diesem unglaublich emsig arbeitenden, unheimlich viele Liederzyklen hervorbringenden Komponisten, Opern, also jede Menge von Werken hat er hinterlassen und die siebte ist nicht vollendet. Die ist wohl, wie Ottawa herausgefunden hat oder hat sich in der Musikwissenschaft umgetan, deswegen nicht vollendet, weil Schubert fand, das habe eine zu große Ähnlichkeit mit der zweiten von Beethoven. Und Beethoven war sein ganz großer Favorit, sein großes Vorbild. Und aus dem Grund wollte er es wohl nicht weiterschreiben. Insgesamt ist es wohl so, dass der größte Verhinderer eines vollendeten Kunstwerks nun tatsächlich der Tod ist. Also wie schon erwähnt, Anton Bruckner während des letzten Satzes verstirbt er, weshalb es dort keine Coda und kein Finale gibt. Oder Gustav Mahler bei seiner 10., er hat die 10. doch schon in Angriff genommen, er wird behindert durch eine akute Lebenskrise, in eine neue Affäre seiner Gattin Alma gestürzt hat, und er stirbt an einer unheilbaren Krankheit. Oder Marilyn Monroe, ihr letzter Film, sie hat sich ja vermutlich das Leben genommen. Also, es gibt viele Gründe, warum ein Kunstwerk nicht vollendet wird.
Und entwickelt denn der Autor aus diesen vielen Gründen trotzdem so eine Art Metaebene oder eine Theorie des Unvollendeten, oder zählt er einfach diese verschiedenen Werke, die Sie da haben anklingen lassen?
Ja, da wird die Erwartung leider, muss ich sagen, von Anfang an enttäuscht. In seinem doch sehr schmalen Vorwort erwähnt er das auch, indem er einen Satz von Susan Sontag zitiert, die dieses zur Grundlage hat, die da nämlich sagt, das Fragment sei die angemessene Kunstform der Neuzeit. Und dieser These spürt er nirgendwo nach. Genauso wie er erwähnt irgendwo, dass seit der Romantik das Phänomen des Prozessualen quasi das Sprungbrett in die Moderne bedeutet habe. Aber auch diesem geht er nicht nach. Also er handelt seine doch durchaus auch interessant vorgeführten Werke, die handelt er doch sehr blockweise ab. Also wir haben erst die Musik, dann haben wir die Literatur und dann haben wir die Architektur und dann haben wir die Filme. Und innerhalb dieser Blöcke verfährt er chronologisch. Oft beugt er sich doch sehr intensiv in das Leben der jeweiligen Künstler, in Klammern gesprochen, es handelt sich im Wesentlichen um Männer, handelt er die doch sehr, sehr alphabetisch ab. Das ist etwas, was dann eine gewisse Systematik doch vermissen lässt. Also wir wüssten doch gerne, um welche Motive es sich auch gehandelt hat. Zum Beispiel das Phänomen des Selbstzweifels, also neben dem Tod als dem großen Verhinderer. Das Phänomen des Selbstzweifels, also das ist bei den Großmeistern literarischer Natur des 20. Jahrhunderts ist das quasi stilbildend, wenn man so möchte. Also bei Kafka und Musil mit dem Mann ohne Eigenschaften. Das ist ja bekanntlich der Roman, an dem er ein Leben lang geschrieben hat. Aber das findet sich auch in anderen Kunstsparten, also eben in der bildenden Kunst. Da gibt es einige Überraschungen, die er uns präsentiert, insbesondere von amerikanischen Malerinnen. Da sind dann eben auch die Frauen im Spiel. Aber trotzdem ist etwas in diesem Buch, was große Erwartungen weckt und dann eben doch enttäuschend ist.
Also es klingt so, als ob der Zusammenhang sich einfach gar nicht richtig herstellt, oder? Sie sind nicht so richtig begeistert von dem
Buch.
Ja,
man muss ihn selber herstellen. Das ist jetzt auch kein Schaden. Aber es wäre schon schön, wenn einem der Autor so eine kleine Handreichung böte. Und wie gesagt, die Theorie fehlt nun komplett. Und mancherlei sprachliche Schnitzer sind dann auch zu bemängeln. Also es ist insgesamt ein Buch, könnte man sagen, das seinem Titel entspricht. Die Unvollendeten, also gewissermaßen ist es ein halbgar gebliebenes Buch. Man hätte sich anderes dabei gewünscht und es ist letztlich doch unvollendet.
Edelgard Abenstein über Clemens Ottawas, die Unvollendeten, berühmte Werke, die keinen Abschluss fanden. Bücher, Bauten, Symphonien, Filme. Erschienen ist das Buch im zu Klampen Verlag und es kostet 22 Euro. Es gibt ja Sachbücher, die sind richtige Augenöffner und bieten besonders in schwierigen Zeiten wie diesen Orientierung und ganz neue Perspektiven. Solche Sachbücher stellen wir Ihnen jeden Monat auf unserer Sachbuch-Bestenliste vor. Gemeinsam mit dem ZDF und der Zeit gibt Deutschlandfunk Kultur diese Empfehlungen heraus. Und was die allererste Liste im neuen Jahr, die Januarliste 2024, enthält, darüber möchte ich jetzt mit Christian Raab-Hansel sprechen. Er ist einer der Juroren und Redakteur hier in der Lesung. Lesart. Hallo Christian.
Hallo Andrea.
In unserer Frühsendung im Studio 9 habe ich heute Morgen schon gehört, wie du über ein Buch auf der Liste geschwärmt hast. Bitch, ein feministischer Blick aufs Tierreich. Klang ja schon ganz spannend. Was ist so toll da dran?
Das ist super. Lucy Cook ist die Autorin, ist eine britische Zoologin und die geht der Frage nach, wie sehr denn dieses Bild von sich aufopfernder, fürsorglicher Weiblichkeit, wie sehr das denn eigentlich biologisch begründet sei, weil häufig gesagt wird irgendwie, dann kommt von konservativer Seite, wenn wir über Genderfragen diskutieren, aber biologisch ist das eindeutig. Sie sagt, naja, ist es nicht, es ist sehr viel weniger eindeutig, es gibt viel mehr Vielfalt, also nicht nur, dass Weibchen wesentlich selbstbewusster sich nerviger Männchen erwehren können, also zum Beispiel bei Wasservögeln, da gibt es das Weibchen bei der Begattung ihre Vagina so verdrehen kann, dass der Penis des Männchens in einen stumpfen Gang geht oder gleich wieder ganz raus. Das heißt irgendwie, sie kann sich dann sagen, nö, von dem will ich eigentlich gar keinen Nachwuchs haben. Oder, ich habe das auch heute Morgen schon erzählt, bei Pavian-Weibchen ist das so, dass die Erstgeborenen ziemlich nicht so richtig gute Überlebenschancen haben, weil die Pavian-Weibchen so gar nicht irgendwie so einen Mutterinstinkt haben und die häufig fallen lassen. Die wissen gar nicht, wie das geht. Oder mein Lieblingstier, der Tabakbarsch. Das ist ein kleiner, daumenlanger Fisch, der zwar sehr monogam lebt, lebenslang, aber dabei bis zu 20 Mal am Tag das Geschlecht wechseln kann. Also ein sehr, sehr vielfältiger Fisch. Ja, das ist also ein biologisch begründetes Loblied im Grunde auf geschlechtliche Vielfalt und das Ganze auch noch mit sehr viel Witz geschrieben. Bitch von Lucy Cook, einer meiner Highlight-Bücher eigentlich da auf dieser Liste und ein Neuzugang.
Klingt wirklich sehr lesenswert und steht auf Platz 3 der neuen Sachbuch-Bestenliste. Genau, ja. Aber es gibt noch ein Buch, das du sehr gelobt hast, auf Platz 2, und zwar ein Briefwechsel zwischen Navid Kermani und Nathan Snyder. Das hat einen ganz einfachen Titel, Israel, eine Korrespondenz. Was ist das für ein Briefwechsel?
Ja, das ist noch ein Favorit von mir. Das ist ein ganz dünnes Büchlein, das sind gerade mal 64 Seiten und dieser Briefwechsel ist sogar mehr als 20 Jahre alt, natürlich jetzt mit einem aktuellen Vorwort. Warum sollen wir so einen dünnen, alten Briefwechsel lesen? Weil die beiden haben geschrieben, also Navid Kermani, Orientalist, Schriftsteller, Nathan Snyder, Soziologe, die haben damals geschrieben, während der sogenannten zweiten Intifada über die Situation in Nahost. Die haben geschrieben für deutsche Tageszeitungen, haben sich gegenseitig die Artikel geschickt, haben dann Korrektur gelesen und daraus ist dieser Briefwechsel entstanden, weil sie eben verschiedene Perspektiven mit reinbringen und sich da sehr bemühen, einander zu verstehen. Und ja, heute, dann eben nach dem 7. Oktober, nach den Terroranschlägen der Hamas, da haben sie dann geschrieben, ja, uns ist dann so langsam eingesickert, dass das nicht so der übliche Raketenalarm ist. Es ist nicht so ein antikolonialer Widerstand, sondern es ist eine dschihadistische Invasion und ein Gemetzel an Juden, wie es das seit der Shoah nicht mehr gegeben hat. Und sie wollten ganz schnell was dazu herausbringen und kamen dann auf diese Idee, diesen alten Briefwechsel zu nehmen. Kann man jetzt sagen, oh, ist ein bisschen faul vom Verlag, aber ehrlich gesagt, ich finde das gerade durch diesen zeitlichen Abstand, dadurch ist die Aufgeregtheit der aktuellen Situation aus dem Briefwechsel raus. Damals gab es natürlich auch viel Aufgeregtheit, das ist völlig klar. Aber durch diesen Abstand und den Umgang damit, wie haben wir damals gedacht und wie denken wir heute, verbindet das sehr schön verschiedenste Perspektiven und dieser, ich zitiere mal aus dem Vorwort, dieses einander zuhören und miteinander streiten, ohne je an der Integrität des anderen zu zweifeln. Ich finde, wenn das gelingt, ist das wirklich ein Vorbild für die Gegenwart. Deswegen ein weiteres Highlight auf dieser Liste.
Absolut. Und dann scheint es ja auch in zumindest diesen beiden Büchern auch darum zu gehen, dass gegen Vorurteile angeschrieben wird. Das ist auch so ein bisschen der rote Faden.
Das ist tatsächlich der rote Faden. Also hier haben wir es politisch gehabt oder eben feministisch. Dann haben wir es auch noch in der Kunstwelt. Die Geschichte der Kunst ist ein Buch, das sich nicht so als die übliche Ansammlung der großen alten Meister versteht, was ja in aller Regel die weißen alten Männer aus Europa waren. Die fallen da zwar nicht unter den Tisch, aber es geht eben auch um die Künstlerinnen, die kriegen ihren gebührenden Platz und eben Kunst aus anderen Weltregionen. Also auch das bricht so veraltete Blickwinkel auf, aber auch mal ganz andersrum gedreht, es geht auch gegen die Vorurteile gegenüber den alten, jetzt sag ich mal, weisen Männern. Also ein Buch, das feiert da wirklich diese Lebensphase, die ja oft eher so mit Gebrechlichkeit und Starrsinn assoziiert ist, aber man kann eben im Alter vielleicht auch, wenn es gut geht, das Unwichtige ja wirklich als unwichtig erkennen. Und es bleibt Raum für neue Gedanken. Alter Mann, was nun? Sehr schöner Titel, finde ich. Oder noch ein alter, weiser Mann. Michael Krüger, dieser jahrzehntelange Herausgeber oder Verleger beim Hansa Verlag, der hat da ja nicht nur Nobelpreisträger versammelt en masse. Er ist mit denen auch befreundet. Das heißt, das ist so ein Buch, das er geschrieben hat über Freundschaften und Literatur. Verabredung mit Dichtern heißt das. Auch sehr, sehr schön.
Das sind ja aber alles eigentlich Themen, die total diskussionswürdig sind, denkt man schon so beim Zuhören. Wie kommt denn da so eine Jury überhaupt dann mal auf einen gemeinsamen Nenner? Weil ihr setzt euch ja, soweit ich weiß, auch gar nicht richtig zusammen.
Nee, das geht ja leider gar nicht, weil wir durch die Republik verstreut sind. Und wir haben auch tatsächlich nicht den Plan, dass wir sagen, oh, diesen Monat wollen wir jetzt mal zum Jahresanfang gegen Vorurteile anschreiben. Das hat sich tatsächlich mehr so ergeben, was vielleicht einfach an unserer Gegenwart liegt, dass das so die Bücher sind, die uns wichtig sind. Wir diskutieren tatsächlich nur über Mails, anders geht es nicht. Und wenn wir dann selber ein Buch ganz toll finden, dann schreiben wir da rein, Mensch, lest das mal, guckt euch das mal an, weil das Abstimmungsverfahren kommt ganz ohne Nominierungen aus. Und wir haben einfach am Ende, gibt jede und jeder von uns für die vier Bücher, die wir selber am tollsten finden, gestaffelt Punkte, dann wird groß ausgerechnet, das ist ein ganz kompliziertes Verfahren. Am Schluss haben wir das dann, dieses Verfahren, aber es ist eben ganz wichtig, vorher den anderen zu sagen, ach Mensch, und am besten schon so zwei Wochen vorher, lies doch mal Folgendes, weil man muss die ja alle lesen und nicht alle sind so dünn wie dieser Briefwechsel mit 64 Seiten. Platz 1 zum Beispiel hat 1000 Seiten, Frank Trentmann. Aber auch ein sehr verdientes Buch.
Christian Raab-Hansel war das Jurymitglied der Sachbuchbestenliste von Deutschlandfunk Kultur und Zeit und ZDF. Und wir haben über die neue Sachbuchbestenliste gesprochen. Die Empfehlungen für Januar und die komplette Liste, die finden Sie auch auf unserer Website unter deutschlandfunkkultur.de.
Der Mops des Monats.
Was wollt ihr denn noch alles? Ruft uns die Mops-Shortlist kurz vor Ladenschluss und Jahresende zu. Mit Fragezeichen und Ausrufezeichen. Gute Frage. Sollen wir lachen? Da antwortet die Liste mit der LOL-ultimativen Nicht-Lachen-Challenge. Verweisen wir aufs Jahresende, sagt die Liste. Happy New Year, zwei Familien, ein Albtraum. Also antworten wir mit einem ganz anderen Listentitel auf die Listenfrage, was wir noch alles wollen, nämlich eine Erste-Hilfe-Box für die Seele. Das ist der Mops des Monats doch letzten Endes, oder? Kurzer Rückblick auf das sich verabschiedende Mopsjahr. Gleich der Januar lehrte uns nicht nur, wer ankommen will, muss losgehen, sondern auch Gefühle sind zum Fühlen da. Das ist doch schon mal eine Grundausstattung. Hilfreich sind immer auch gute Vorbilder wie »Ich zähle jetzt bis om« oder »Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl«. Neu war die Erkenntnis, man kann auch ohne Kinder keine Karriere machen. Bemitleidenswert und mopsbewährter Zustand, so müde wie heute war ich seit gestern nicht mehr. Am Rande der Kulinarik beeindruckten, gegendert wird, was auf den Tisch kommt und fine dying. Und ganz generell noch, scheiß auf Self-Love, gib mir Klassenkampf. Und nicht zu vergessen, betreutes Flirten für Spätberufene. Da hat sie doch ganz recht, die Mopslist, wenn sie uns entgegenschleudert, was wollt ihr denn noch alles? So kurz vor Jahresschluss drängt sich das Thema Ordnung im Leben noch einmal in den Vordergrund. Das hat natürlich etwas mit Silvester und den guten Vorsätzen zu tun. Die Liste bietet nicht nur Aufschieben wir gestern, sondern quasi flankierend eine Anleitung zur Selbstüberlistung. Gewagt ist Ende Dezember natürlich der Titel, der Sommer fängt doch so gut an, aber egal. Jetzt wird es kurz richtig intellektuell. Aus Charles Baudelaires legendären »Die Blumen des Bösen« hat Robert Gernhardt auf seine Weise auch schon wieder legendär »Die Blusen des Böhmen« gemacht. Jetzt legt die Thriller-Branche nach mit »Die Kugeln des Bösen«. Mal sehen, ob das auch legendär wird. Die Alliterationsbranche punktet derweilen intellektuell mit komplett Kafka, gefolgt vom konventioneller kriminalistischen Morden mit Mord, einer Bamberger Beichte und Binnenalliteration Wollwut. Was es alles gibt. Es gibt übrigens anscheinend auch eine Garmischer Wut. Und es gibt sogar Dunkelschnee. Ja, und dann sagt die Liste irgendwann, am Ende bist du still. Aber nein, so düster wollen wir das Jahr natürlich auf gar keinen Fall beenden. Das Jahresende giert nach und es verdient Hoffnung. Und so geht der letzte Mops des Jahres an einen Titel, der Hoffnung gleich in zwei unterschiedlichen Aggregatzuständen aufruft. Machen Sie doch draus, was Sie wollen, aber immer das Beste. Der Mops des Monats geht an... Hab ich Hoffnung oder muss ich mir welche machen?
Hans von Trotha kürte den Mops des Jahres 2023.